Liebe Brüder und Schwestern, während wir hier jetzt versammelt sind, etwa zwei Stunden, in diesen 120 Minuten, werden im Durchschnitt ungefähr 24 Christen getötet, weltweit, um Jesu Willen. Das ist auch ein Zeichen der Endzeit, eines der erschütterndsten, was der Herr vorausgesagt hat. Ich lese nochmals, wir haben es ja auch gestern schon gehört, Matthäus 24, ab Vers 3. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Soweit möchte ich lesen und möchte nochmal mit uns beten. Wir können dazu aufstehen. Lieber Heiland, wir danken dir, dass du uns dieses Wort gegeben hast, damit wir vorbereitet sind für dein Kommen. Herr, lass uns auch jetzt offene Herzen und Ohren haben. Und wir wollen dich auch bitten für die Christen, die jetzt gerade in Bedrängnis sind, in vielen Ländern, dass du ihnen beistehst. Herr, leite uns durch deinen Heiligen Geist beim Reden und Hören und schenk diesen Geschwistern Mut, dir treu zu bleiben. Amen. Das Thema heute Morgen lautet ja aktuelle Zeichen der nahen Wiederkunft Jesu Christi. Man müsste gar nicht viel sagen, man müsste an sich nur in die Zeitung schauen, dann würde selbst ein Ungläubiger heutzutage erkennen müssen, dass da etwas in Bewegung ist. Wir haben gestern gehört von Israel. Sehr erstaunlich, dass ein Land, das halb so groß ist wie mein Heimatland Baden-Württemberg, dass das jeden Tag oder fast jeden Tag in den Schlagzeilen steht. Da schreibt Gott Heilsgeschichte und ist der deutlichste Zeiger an der Weltenuhr. Wenn wir von der Wiederkunft Jesu Christi reden, dann sehen wir, dass es mehrere heilsgeschichtliche Linien gibt. Es gibt die Israel-Linie und wir haben ja gehört, dass solange die Stadt zertreten wird von den Heiden, noch nicht die Zeit der Heiden begonnen hat, aber jetzt, seit 1967 hat sie begonnen, Bruder Schmidt uns gestern deutlich vor Augen gemalt. Dann gibt es auch die Gemeindelinie, die Gemeinde, die nun aus Geretteten, aus den Nationen und aus Israel besteht. Nach Epheser 2 ist der Zaun der Feindschaft ja abgebrochen zwischen Christen aus den Juden oder wie man es nennen will, messianische Juden nennen sich ja oft, und eben uns Christen aus den Heidennationen, die Gemeindelinie. Dann gibt es die Missionslinie, dass allen Völkern das Evangelium verkündigt wird, bevor der Herr kommt. Und dann gibt es auch die Verführungslinie, aufgrund derer dann auch die Gerichtslinie von Gott weiter entfaltet wird. Verführung und Gericht, falsche Christusse, das ist die erste Warnung, die der Herr uns hier gibt, was wir gerade gehört haben. Wenn wir jetzt über aktuelle Zeichen der nahen Wiederkunft Jesu reden, so kann ich überhaupt nicht alle nennen. Ich habe jetzt gedacht, was soll ich denn alles als Beispiele bringen? Dann habe ich einfach die letzten drei Ausgaben unserer Zeitschrift Der schmale Weg genommen und den Nachrichtenteil einmal aufgeschlagen und möchte euch nur einige Meldungen der letzten Monate wiedergeben. Was da alles so passiert ist, ist natürlich noch viel mehr passiert, aber was wir allein an Nachrichten hier gebracht haben. Im Heft 2 sind folgende Meldungen. Gebetsaufrufe Japan angesichts der Katastrophen. Wir erinnern uns noch alle an diese schreckliche Tsunami- und Erdbebenkatastrophe in Japan. Und dann gleich die nächste Meldung. Immer unglaublicherer Absturz der Evangelischen Allianz. Evangelikale und Mormonen bald gemeinsam. Da heißt es, nach Jahrzehnten der Gegnerschaft sind in den USA Evangelikale auf Mormonen zugegangen. Die Evangelische Allianz hielt eine Vorstandssitzung in Salt Lake City ab, der Hochburg der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage.
Dabei trafen sie sich auch mit dem Gouverneur und man will auch hier sich über Möglichkeiten der Zusammenarbeit informieren. Diese Idea-Meldung haben wir hier zitiert. Ja, Mormonen sind gar keine Christen, das sind Polytheisten, die also sagen, jeder Mensch entwickelt sich zur Gottheitsstufe und Gott sei nur ein höher entwickelter Mensch. Eine schreckliche spiritistische Lehre, die sich übrigens auch in vielen Sekten in verschiedenen Variationen findet. Und dann Bundespräsident Wulff, der Islam gehört zu Deutschland. Soweit sind wir auch schon gekommen. Ja. Es gab auch eine positive Meldung über die Israel-Linie. Israel wurde vom niederländischen Parlament als Staat anerkannt. Aber negativ jetzt wird auch Palästina als Staat anerkannt von der UNO. Die UNO wahrscheinlich als die Tribüne des Antichristen, mit der ja übrigens auch die Weltallianz jetzt zusammenarbeitet in der Micha-Initiative. Wir merken, wie alles zusammenläuft zur Einheit. Die Hure Babylon wird sich herauskristallisieren. Sie setzt sich auf das Tier, den Antichristen, der sie dann aber fallen lassen wird, wenn er sie nicht mehr braucht. Und es ist ganz klar, dass da auch die Evangelikalen weitgehend in diese Richtung mitmarschieren. Im Dritten Reich war es auch nur eine Minderheit, die die Verführung schon ziemlich früh durchschaut hat. Später waren es dann vielleicht noch ein paar mehr, aber es ist immer die kleine Herde, die dem Herrn treu nachfolgt. Wenn ich dann das nächste Heft nehme, Schmale Weg Nummer 3, unter dem Thema die neue Weltordnung, haben wir auch eine positive Meldung gehabt in der Missionslinie. Der Sohn des Hamas-Führers wurde Christ. Ja, es gibt immer noch Wunder, auch in der islamischen Welt. Viele kommen da verborgen zum Glauben, die es nicht offen bekennen dürfen, weil sie sonst sehr schnell getötet wurden. Was ist das für eine Religion? Kann das der gleiche Gott sein, wo man Menschen tötet, wenn sie übertreten zum christlichen Glauben? Es ist im Islam der Gott des Halbmondes, der Gott der Nacht. Und welcher Gott das ist, brauche ich euch nicht zu erklären. Der Gott der Finsternis. Dann eine Meldung, Gauweiler und Schachtschneider versuchen, den Euro-Wahnsinn zu stoppen. Die ganze Vereinigung der Staaten, die überhaupt nicht zusammenpassen, allein schon wirtschaftlich, was jetzt immer mehr in die Katastrophe führt. Und ich denke, dass auch hier sich das neue Römische Reich mit Zentrum in Europa herausbildet. Ihr seht, ich kann manches jetzt hier nur in Stichworten anschneiden, weil die Zeit sonst nicht reicht. Die nächste Meldung, mitten in Deutschland gläubige Eltern im Gefängnis, weil sie ihre Kinder vom Sexualkundeunterricht befreien lassen wollten, aber es wurde ihnen nicht erlaubt. Aber dieser Unterricht ist so schamlos und es gibt jetzt bei der neuen Gender-Ideologie, über die wir im neuesten Heft ein Interview veröffentlicht haben, diese Gender-Ideologie, die will ja die Geschlechtsunterschiede aufheben, nicht mehr Mann und Frau, sondern Homo-Ehe und Aufhebung aller Unterschiede, was ja auch in der EU-Verfassung schon verankert ist, in dem von der Gleichheit von Mann und Frau die Rede ist. Gleichheit, nicht Gleichberechtigung. Man muss da genau lesen. Dann haben wir eine Meldung gebracht, die weltweite evangelische Allianz, jetzt ganz offiziell gemeinsam mit Vatikan und Weltkirchenrat. Sie haben zusammen einen Verhaltenskodex unterschrieben, dass man nicht mehr beim Missionieren nicht mehr ohne Absprache mit den anderen Kirchen das tun soll, ja, immer schön alles mit dem Vatikan abstimmen, mit dem Ökumenischen Rat. Und jetzt die neueste Entwicklung ist ja, dass führende Repräsentanten der deutschen Evangelikalen auch den Begriff Missionar immer mehr abschaffen wollen, weil er angeblich zu gefährlich sei. So weit sind wir schon gekommen. Gleichzeitig die Meldung, Katholiken dürfen jetzt an verstorbenen Papst Bitten richten. Das ist der reine Spiritismus, was uns die Bibel ja verboten hat. Wir sollen uns nicht zu Verstorbenen wenden. Ohnehin finden sich im Katholizismus viele okkulte Elemente. Die ganze Anrufung von Verstorbenen ist eine Kontaktaufnahme mit dämonischen Mächten aus der Jenseitswelt. Aber der verstorbene Papst Johannes Paul II., da werden einige Wunder berichtet, die durch seine Anrufung dann sich ereignet haben sollen. Ja. Natürlich, Satan kann auch Wunder tun, wenn Menschen sich zu Götzen und Dämonen wenden. Darf man das so deutlich überhaupt noch sagen? Ich sage es trotzdem. Und jetzt im neuesten Heft, liegen übrigens alle hinten auf, hier an dem Tisch, dürft ihr gerne nachher alles nochmal nachlesen, eine positive Meldung, zum Beispiel hier die Bibel inzwischen in 2527 Sprachen übersetzt, also Teile der Bibel, die ganze Bibel in knapp 500 Sprachen. Auch das eine wichtige Voraussetzung, dass der Herr kommt. Es wird allen Völkern das Evangelium verkündet. Was wir noch nicht aufnehmen konnten, was ich aber per E-Mail an einige von euch geschickt habe, ist das, was gerade letzte Woche passiert ist. Erstens wurde letzte Woche am Donnerstag, am 27. Oktober 2011, Assisi wiederholt. 25 Jahre Assisi. Wer weiß denn überhaupt, was das ist, Assisi? Also, ja, ist eine Stadt in Italien, also eine kleine Stadt, wo Franz von Assisi ja gewirkt hat. Und ein mystischer, sogenannter Heiliger im katholischen Sinne, mit Stigmata und so weiter. Und diesen Ort hat man sich herausgesucht, um Friedensgebete gemeinsam mit allen Weltreligionen zu sprechen. Ich warne schon seit 25 Jahren davor, weil das ist eine eklatante Übertretung des ersten Gebots, wo Gott spricht, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das Interessante ist, dass Papst Benedikt, Josef Ratzinger, das jetzt veranstaltet hat, obwohl er vor 25 Jahren angeblich noch kritisch dazu stand, wo sein Vorgänger das getan hatte. Ich habe jetzt einen Briefwechsel bekommen zwischen Professor Beierhaus und Papst Benedikt, wo er ihn beschwört, er soll doch das nicht tun, aber er antwortet ihm, dass er hingeht, um das Schlimmste zu verhindern und so weiter. Es wird also alles runtergespielt und so sind also diese Dinge jetzt gelaufen. Und in der gleichen Woche hat der Vatikan, man höre, aufgerufen, zur Einrichtung einer Weltnotenbank. Das lese ich euch mal vor. Diese Meldung kam sogar unter der liberal-evangelikalen Seite jesus.de. Ursprünglich vom EPD, also dem liberalen evangelischen Pressedienst. Und das muss ich euch einfach einmal vorlesen. Ein ganz aktuelles Zeichen der Endzeit. Während die Staats- und Regierungschefs immer neue Rettungspläne schmieden, wartet der Vatikan in der Finanzkrise mit radikalen Vorschlägen auf. Man fragt sich, warum gerade der Vatikan? Nicht? Aber der Bibelleser weiß natürlich, das Religiöse, das Wirtschaftliche, Politische, es muss alles hineingehen zur Welteinheitsgesellschaft. Und da steht jetzt, der Vatikan hat eine umfassende Reform der weltweiten Finanzmärkte gefordert. Der päpstliche Rat für Gerechtigkeit und Frieden rief die internationale Gemeinschaft am Montag, das war der 24. oder 23.11. zur Einrichtung einer Weltnotenbank auf, um die Finanzströme zu regulieren. In einer zunehmend globalisierten Welt sei allein eine Weltautorität kompatibel mit den Bedürfnissen der Menschheit, heißt es in einer Note der Vatikanbehörde. Eine weltweite Wirtschaftsregierung müsse sich von archaischen Kämpfen verabschieden, um Frieden und Sicherheit, Entwicklung sowie freie, stabile und transparente Märkte zu garantieren. Der Bibelleser kennt den Begriff Frieden und Sicherheit. Ja. Weiter heißt es, im Hinblick auf eine demokratisch legitimierte Weltautorität empfiehlt das 41-seitige Dokument eine Stärkung bestehender internationaler Institutionen wie der Europäischen Zentralbank. Die schrittweise Einrichtung einer Weltnotenbank muss nach Auffassung des päpstlichen Rates von den Vereinten Nationen ausgehen. Merkt ihr? Ich sage dazu, die Hure Babylon und das Tier, wie sie immer enger zusammengehen. Die abgefallene Kirche unter Leitung des Vatikan und alle, die da hingehen und mitmachen, werden da hineingezogen in die babylonische Vermischung und gleichzeitig wird der Ball zugespielt den Vereinten Nationen, UNO in New York, die ja gleichzeitig sich gegen Israel stellen würden, wenn nicht bis jetzt noch die USA als wohl einziger Staat so ziemlich ihr Veto einlegen. Also alles bündelt sich jetzt auch in diesen Bahnen. Also diese schrittweise Einrichtung, heißt es, muss von den Vereinten Nationen ausgehen. Und dann muss man es genau hören, in diesem Zusammenhang müsse die internationale Gemeinschaft jedoch zunächst eine, wörtliches Zitat, stärkere Fähigkeit zur Annahme bindender Entscheidungen entwickeln. Habt ihr verstanden, was das heißt? Eine stärkere Fähigkeit zur Annahme bindender Entscheidungen entwickeln, heißt es in der Vatikannote. Mit anderen Worten, man muss sich von oben jetzt dirigieren lassen, was die Basis zu tun hat, sehr stark. Also man muss diese diktatorischen Dinge von oben akzeptieren. Und dann werden auch konkrete Vorschläge gemacht. Und es wird noch darauf hingewiesen, dass der Vatikan schon vor 2 Jahren in Gestalt von Papst Benedikt XVI. Zur Gründung einer politischen Weltautorität aufgerufen hat. Diese sei nötig, um die Weltwirtschaft zu steuern, die von der Krise betroffenen Wirtschaften zu sanieren und so weiter. Und auch um die Migrationsströme zu regulieren. Ja, also man muss nur Offenbarung 13, Offenbarung 17 lesen, um zu sehen, wohin das geht. Nun lautet ja heute Abend das Thema, was unser Bruder Trauthell, die Siegel- und Posaunengerichte. Und mir ist auch aufgefallen, dass Matthäus 24, die Endzeit oder Ölbergrede unseres Herrn Jesus, genau parallel sich entfaltet zu den Gerichtssiegeln und Posaunen in der Offenbarung. Als erstes ist hier die Warnung vor den falschen Christussen, die ja gipfeln werden in dem falschen Christus, dem Antichristen. Und in Offenbarung 6 tritt als erstes auf ein Reiter auf dem weißen Pferd. Manche halten ihn für Christus, aber ich denke, es ist eher die Imitation Christi. Der Antichrist, der sich weiß tarnt als Engel des Lichts, Satan selber tarnt sich ja als Engel des Lichts, gemäß 2. Korinther 11, Vers 14, 15. Und so lesen wir in Offenbarung 6, und ich, Johannes, sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete. Und ich hörte eines von den 4 lebendigen Wesen wie mit Donnerstimme sagen, komm und sieh, und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen und es wurde ihm eine Krone gegeben und er zog aus als Sieger, als ein Sieger und um zu siegen. In Offenbarung 19 erscheint nun Christus auf dem Siegespferd, aber hier ist es wahrscheinlich die Imitation, denn dieser Reiter auf dem weißen Pferd, er führt praktisch dann zu den Gerichten, er wird wahrscheinlich zunächst Friede den Leuten versprechen, aber er hat bereits einen Bogen, es ist ein Siegfriede, in dem ja auch die unterworfen werden, die nicht mitmachen. Und so wird auch der Antichrist der Menschheit ein Welteinheitsreich und ein Weltfriedensreich anbieten. Und das trifft sehr gut überein mit den heutigen Bestrebungen der UNO, eine einheitliche Regierung über die Menschheit zu bilden. Man wollte jetzt schon bei der 66. UNO-Vollversammlung auch schon vortasten, ob die Staaten der Welt bereit sind, eine Weltautorität über sich zu akzeptieren. Eine Weltautorität. Und von der Bibel wissen wir, das wird wahrscheinlich dann eben niemand anderes sein als der Antichrist. Ob es jetzt schon kommt, ich denke, wir sind nicht mehr weit weg, aber wir wollen und können keine Daten nennen, das hat uns der Herr verwehrt, aber wir wollen umso wachsamer sein, ihm zu begegnen, wenn er erscheint. Die Vorstufen dieser Weltautorität sind zum Beispiel die Europäische Einigung. Der Vordenker der Europäischen Union, Graf Kuttenhof-Kallergi, hat geschrieben, erst muss Europa sich einigen und dann die ganze Menschheit. Europas Einigung ist die Vorstufe zur Weltvereinigung. Kuttenhof-Kallergi in seinem Buch Pan-Europa aus dem Jahr 1923. Und die ökumenischen Bestrebungen, die ja bis in die 1-Magazine im evangelikalen Bereich hinein vorangetrieben werden, die gehen also voran, dass alles eins wird. Aber man versteht natürlich Johannes 17 völlig falsch. Man reißt diesen Halbvers, damit alle eins seien, aus dem Zusammenhang. Denn der Herr Jesus hatte ganz klar gesagt, es sind nur die eins, die wiedergeboren sind. Die anderen, die sind nicht eins, sondern die Welt, die hasst sogar die Wiedergeborenen. Und jetzt, wen hat der Papst jetzt in Assisi eingeladen? Er hat auch wieder Hindus, Buddhisten, Moslems eingeladen, aber auch Stammesreligionen, Medizinmänner. Und er hat sogar einen Kommunisten eingeladen, einen Atheisten, damit jetzt alle Menschen guten Willens einst werden sollen. Dieser Begriff, alle Menschen guten Willens, stammt übrigens aus der Theosophie und Freimaurerei. Und das entspricht dem Ziel, alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt, also die Menschheitsbruderschaft des Antichristen. Und das ist die freimaurische Ideologie. Es ist interessant, dass gleichzeitig im evangelikalen Bereich eine Aktion läuft, um den Einfluss der Freimaurer herabzuspielen. Liest man jetzt in immer mehr Zeitschriften, es gibt keine Verschwörung, die Freimaurer haben keinen Einfluss. Da freut sich der Teufel, liebe Geschwister. Und das machen ausgerechnet Werke, die sich das Wachhalten, sage ich mal vorsichtig, auf die Fahnen geschrieben haben. Deutlicher möchte ich jetzt nicht werden an dieser Stelle. Nun, die Frage aber für uns ist wichtig, wie lässt sich der wahre, wiederkommende Christus von den falschen Christussen unterscheiden? Wie lässt sich der wahre, wiederkommende Christus von den falschen Christussen unterscheiden? Das ist ganz wichtig für uns zu wissen. Denn der Antichrist, er wird wahrscheinlich so wie Hitler und andere sogenannte Heilsbringer zunächst einmal von den Menschen verehrt werden. Das ist jetzt der Mann, der die Arbeitslosigkeit beseitigt, der Straßen baut, der Frieden bringt, der den Kirchen ihre Häuser lässt. Sie dürfen sich versammeln, aber sie müssen auch die anderen eben tolerieren. Man muss den Begriff Missionar jetzt abschaffen, siehe die führenden Missionsgremien auch in Deutschland jetzt. Sie wollen das ersetzen durch interkulturelle Mitarbeiter. Es gibt ja auch kaum noch Bibelschulen, sondern nur noch theologische Hochschulen im evangelikalen Bereich und Forums und wie die alle heißen. Entschuldigung, wenn ich so deutlich jetzt hier werde. Aber das ist auch ein Zeichen. Die Bibel, es wird immer mehr so auf die Seite gedrängt. Mission muss ersetzt werden durch Dialog und durch soziale Zusammenarbeit. Das sind auch alles Zeichen der Endzeit. Und der wahre Herr Jesus Christus, er lässt sich nur an der Art seines Kommens unterscheiden. Manche meinen ja an den Nägel malen, er wird die Stigmata tragen. Gut, das mag auch sein, dass er vielleicht so sich zu erkennen gibt, seine Liebe, aber er wird als Richter erscheinen. Wenn jetzt hier solche falschen Christusse auftreten, die haben alle so sehr viel Liebe vordergründig, aber sie werden in jeder Sekte zunächst einmal Liebe erfahren. Lassen wir uns da nicht verführen. Nicht? Die kommen alle so auf Samtpfoten, mit Lammfellen, aber darunter verbirgt sich der reißende Wolf. Ich habe mich ja viele Jahre mit Sekten beschäftigt und weiß, wovon ich rede. Also die können äußerlich sehr lieb sein, aber das ist noch kein Kennzeichen, dass es echt ist. Natürlich sollen wir als Christen am meisten Liebe ausstrahlen, aber auch die biblische Wahrheit nicht verschweigen. Ja, die ganze Bibel verkündigen und keine Abstriche und keine Hinzufügungen machen. Jesus selber sagt ja, wenn er kommen wird, dann wird es sein, wie der Blitz aufgeht vom Aufgang und leuchtet bis zum Niedergang. Es wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Dann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden kommen sehen des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das soll mal irgendein Sektenführer nachmachen. Ja? Das kann keiner imitieren. Und Jesus wird so erscheinen, dass alle ihn sehen und die, die ihn abgelehnt haben, bei denen wird Heulen und Zähneknirschen sein. Deshalb, liebe Seele, nimm Jesus rechtzeitig an, damit du auf der Seite des Siegers stehst und damit du auch an der Entrückung teilhaben darfst, damit du nicht in das große Verdammungsgericht am Ende hinein musst. Ganz wichtiger Aufruf. Nun, es gab und gibt viele falsche Christusse. Ich habe jetzt eine Bibelwoche gehalten in Bad Teinach, wo ich alles ausführlich aufgezählt habe. Hier kann ich das nur in Stichworten sagen, weil wir haben jetzt ja nicht eine ganze Woche allein für das Thema, wir werden ja noch viel auch von den anderen Brüdern hören. Aber ich möchte einige Namen nennen, nur Abdru Shin oder Jiddu Krishnamurti oder Father Divine, San Myung Moon, der New Age Christus oder Visarion in Sibirien oder Ivo Sasek in der Schweiz, alles falsche Christusse, die sich auf eine Stufe mit Christus stellen und viele schon verführt haben. Und dann gibt es auch viele falsche Propheten, das sind noch viel mehr als die falschen Christusse. Und da müssen wir wirklich die Geister prüfen und da gibt uns die Bibel selber Kriterien. Das möchte ich auch kurz erwähnen, weil der Herr Jesus ja in der Endzeitrede auch vor den falschen Propheten warnt. Sie fügen etwas zur Bibel hinzu oder nehmen etwas davon weg. Ein wichtiges Kennzeichen. Sie haben alle so ihre Visionen, Inspirationen, eigenen Bücher, Buch Mormon, Wachturm, Auslegung, Wissenschaft und Gesundheit, fünftes Evangelium von Rudolf Steiner oder Jakob Lorbeers Schriften und was es da alles gibt. Auch im charismatischen Bereich immer wieder neue Offenbarungen, wo man sagt, ich, der Herr, sage euch, und es ist dann doch nicht zutreffend und widerspricht der Bibel in vielem. Also da wollen wir sehr wachsam sein. Sie erfinden dann auch Lehren, die im Widerspruch stehen zum eindeutigen Wort, Sinn und Gesamtzusammenhang der Heiligen Schrift. Und von der Bibel her können wir sie auch widerlegen, aber dazu müssen wir selber bibelfest sein. Das ist das A und O und wir brauchen unverfälschte Bibeln. Es ist auch ein Trick des Teufels, dass ständig neue Bibelübersetzungen erscheinen. Es gibt einige gute, will ich gar nichts dagegen sagen, auch unter den neuen, aber es erscheint auch sehr viel Schund und Verfälschung, ökumenische Vermischung und sogar gotteslästerliche Bibelverfälschungen, die vom größten evangelikalen Verlagskonzern schon über 100.000 Mal sogar verkauft wurde, diese gotteslästerliche Volksbibel. Also sind schreckliche Dinge, wo der Teufel uns das Wort Gottes rauben möchte und es verlästern möchte. Und viele merken es gar nicht und werden noch weiter verführt. Die falschen Propheten übergehen zentrale Wahrheiten des christlichen Glaubens. Vor allem verleugnen sie Jesus und sein Heilswerk. Das hat mal ein Evangelist gesagt, ich glaube, es war Gerhard Bergmann. Man muss beobachten, was sie über Jesus sagen, ob sie sein völliges, voll ausreichendes Sühneopfer am Kreuz stehen lassen oder es irgendwie verfälschen, reduzieren, umdeuten, dem Menschen wird dann etwas zugeschrieben und so weiter. Das ist ganz zentral. Und dann natürlich auch, ob sie die leibliche Auferstehung leugnen oder verändern, leibliche Himmelfahrt und Wiederkunft, auch die Jungfrauengeburt, alles dieses ist ganz wichtig. Und auch, dass wir allein aus Gnaden gerettet werden. Dann wird irgendetwas hinzugefügt, da müssen wir wachsam bleiben. Falsche Propheten vermischen Wahrheit und Lüge, sie machen Aussagen, die nicht eintreffen, sie gebrauchen schöne Worte, verkünden ein falsches Evangelium. Einige Namen, ganz kurz, Joseph Smith, Mormonen, Mary Baker Eddy, christliche Wissenschaft, Baha'u'llah von der Baha'i-Religion, Charles Taze Russell, Zeugen Jehovas, Rudolf Steiner, Anthroposophie, Gabriele Wittek, universelles Leben, Edgar Cayce, Jakob Lorbeer, Jesus-Offenbarungen in Ich-Form, die es heute in manchen Kreisen gibt und so weiter. Wort und Geist und wie die ganzen Sekten heute alle heißen. Nun nennt der Herr Jesus auch weitere Zeichen der Endzeit. Und das entspricht auch dem zweiten Siegel in Offenbarung 6, der zweiten gebrochenen Siegel, Siegelgericht, wo es ja heißt, dass ein zweiter Reiter kommt, ein roter Reiter, der Krieg bringt. Der Antichrist wird seine Maske fallen lassen und Krieg bringen, seine friedliche Maske fällt. Und es ist auch jetzt schon, sind ja Vorschattungen dieser Gerichte. Wir haben ja jetzt, auch jetzt schon immer wieder auch Kriege gehabt, die sich aber dann noch zuspitzen würden zum dritten Weltkrieg, der Schlacht von Harmagedon, wenn alle Völker erst ringsumher, was jetzt immer mehr sich herausbildet, und dann auch die ganzen Völker der Erde gegen Jerusalem marschieren. Sacharja 12 und 14. Lest mal beim Propheten Sacharja, wie nahe wir eventuell schon vor diesem dritten Weltkrieg stehen, diese Völkerschlacht gegen Jerusalem. Und wir wollen auch da beten. Und dann wird Jesus ja wiederkommen und sie werden ihn sehen, den sie durchbohrt haben. So lesen wir beim Propheten Sacharja. 2500 Jahre schon jetzt vor unserer Zeit vorausgesagt. Wunderbar. Wenn das alles in der Bibel schon steht und wir getrost sein dürfen, wenn wir auf der Seite des Siegers unseres Herrn Jesus Christus sind. Ja, dieser zweite Reiter ist feuerrot, dieses Pferd, pür das Feuer. Und der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben, ein Kriegsschwert. Wir haben heute immer noch ABC-Waffen auf der Erde, die dazu reichen, die Erde über ein Dutzend Mal zu vernichten, die ganze Menschheit auszulöschen. Allein die menschlich erfundenen Waffen, von Menschen erfundenen Waffen, sind so schrecklich. Und um wie viel mehr, wenn Gott einmal sein Gericht zulassen wird und schicken wird, aufgrund der Unbußfertigkeit der Menschen, weil die Unbußfertigkeit zunimmt, die Unversöhnlichkeit, leider auch zwischen Gläubigen manchmal, aber eben auch die Gottlosigkeit, all diese Sünden, die wir heute tagtäglich mit anschauen müssen, so wie Lot damals in Sodom und Gomorra. Es tut uns in der Seele weh, wenn wir heute so sehen, was die Kinder schon alles auf ihren Handys und so weiter sich reinziehen können an Gift. Aber wir können nur beten, dass Gott noch viele rettet, herausrettet und bewahrt und dass Jesus bald kommt. Ja, die Kriege, es wird mancher sagen, na, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es doch kaum noch Kriege. Es wäre schön, aber es ist nicht so. Im Ersten Weltkrieg gab es etwa 10 Millionen Tote, im Zweiten 55 bis 60 Millionen Opfer insgesamt. Und danach gab es noch weitere Kriege, zum Beispiel den Koreakrieg, den Vietnamkrieg, viele Kriege in Afrika mit zusammen über 25 Millionen Opfern allein nach dem Zweiten Weltkrieg. Das wollte ich dazu nur kurz sagen, zu dieser Voraussage, wo der Herr Jesus sagt, es werden Kriege und Kriegsgeschrei sein. Dann nennt der Herr Jesus ja auch Hungersnöte, Erdbeben und auch Seuchen, im Lukas-Evangelium zum Beispiel, aber auch in guten Handschriften, in Matthäus steht auch Seuchen. Limnoi und Limoi, ja, das klingt so ähnlich, deshalb ist es in manchen Handschriften bei Matthäus nicht mehr drin, aber in Lukas und Im Text des Rezeptus steht es auch drin. Und die Seuchen sind jedenfalls auch eine Tatsache, die wir heute erleben, genauso wie die Hungersnöte und Erdbeben. Wir wissen, dass etwa die Hälfte der Menschheit zu wenig zu essen hat, an Unterernährung leidet, auch heute noch. Das entspricht etwa, ich möchte jetzt aber nicht, lieber Martin, alles vorwegnehmen, was du heute Abend noch sagst, der dritten Siegelvision, und danach kommt ja die vierte, wo dann der Tod kommt. Nicht? Das schwarze Pferd, der Hunger, und das fahle Pferd, der Tod. Und mit der Hungersnot hängt allerdings auch die Teuerung zusammen, die Inflation. Und dazu möchte ich noch etwas ausführlicher werden, weil das ist ja das, was ja Tag aus, Tag ein heute durch die Massenmedien geistert. Ist aber doch traurig, dass nur immer das Geld hier kommt. Nicht? Diese geistlichen Zusammenhänge, da hört man kaum was. Ich habe auch mal gehört über Assisi, dieses Götzentreffen, sage ich mal. Da hat man wenig gehört, aber immer nur über die Finanzkrise. Nun, zur Teuerung in Inflation ist es gekommen, und der Herr Jesus hat es ja auch gesagt, dass das mit der Ungerechtigkeit zusammenhängt, und es findet sich eine prophetische Voraussage beim Herrenbruder Jakobus im Jakobusbrief Kapitel 5. Da wird nämlich in Kapitel 5 Vers 3 bis 6 folgendes prophetisch für die Endzeit nochmal ganz besonders betont vorausgesagt. Ihr habt euch Schätze gesammelt am Ende der Tage, steht da, am Ende der Tage. Das heißt, da wird es nochmal zunehmen. Jakobus 5 und dann weiter. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit. Also der schreit zum Himmel. Und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet, und er hat euch nicht widerstanden. Also himmelschreiendes, wirtschaftliches, soziales Unrecht am Ende der Tage. Wenn ihr in verschiedene Länder reist, man ist ja manchmal dann in so schönen Hotels untergebracht, aber wenn man dann rausguckt, zum Beispiel in Ägypten, sieht man direkt nebendran die Slumhütten. Ja? Das sind diese Kluft, die da herrscht. Auch in Kasachstan, wo ich da ja vor einigen Jahren war, viel Elend und Not, und dazwischen stehen richtige Villen und Paläste, haben da sich manche hinstellen können, die dann daran verdient haben, an der Armut der anderen oft. Es gibt auch Menschen, die durch eigenen Fleiß und auf gerechte Weise zu etwas kommen. Das gibt es auch schon im Alten Testament, Abraham und Hiob. Aber es gibt auch viel Unrecht, viel Betrug, Ausbeutung. Das war das berechtigte Anliegen von Karl Marx, aber er hat ein falsches Menschenbild gehabt. Deshalb musste der Kommunismus zur Diktatur entarten. Ja, aber die Ausbeutung ist natürlich ein Unrecht, und das wird am Ende der Tage zunehmen. Man nimmt an, dass 99% des Geldes in der Hand von vielleicht 1% der Bevölkerung ist. Auch heute. Die Superreichen. Die könnten locker die Staatsschulden bezahlen, aber sie schauen, dass sie immer noch reicher werden. Aber wir wollen nicht auf andere zeigen, wollen immer uns selber prüfen. Wie gehen wir mit dem Mammon um? Der Mammon darf nie zum Götzen werden, sonst ist es wirklich ein Mammon. Das Geld, ja. Aber das Problem ist ja, da wird vielleicht unser Bruder Karl Hermann Kaufmann noch mehr sagen, er ist ja vom Fach, Bankfachmann von Beruf aus. Wäre schön, wenn du dazu noch was sagst, wie das heute auch mit diesem Mammon ist. Er hat mir auch gestern noch gesagt, wir haben hier so viel Geld schon gedruckt, dass da überhaupt keine Deckung mehr da ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Blase explodiert, und dann haben wir nämlich Hungersnot und Krisen. Aber ich will jetzt hier keine Panik schüren. Wir wollen aber auch nicht blind in diese Situation hineinlaufen. Wir wollen bereit sein, geborgen in Jesus und auch so mit unserem Besitz umgehen, dass wir verantwortlich auch mit anderen teilen, gerade wenn auch die Notzeiten kommen. Da werden wir aufeinander noch mehr angewiesen sein als Gläubige. Es ist gut, wenn jeder sein Gärtlein vielleicht auch hat, vielleicht Landwirtschaft. Solche Dinge werden vermehrt an Bedeutung gewinnen, wenn unser Besitzstand hier zurückgeht. Eine Meldung, die hat mir ein Bruder geschickt vor einigen Tagen. Und zwar, ich lese einfach mal vor, ehrlich gesagt, ich verstehe das nicht alles, da sind so viele Finanzausdrücke drin, aber vielleicht versteht es der eine oder andere, deshalb lese ich es mal vor, weil es doch auch sehr wichtig ist.
Eine heilige Rettungsaktion. Die US-Notenbank stützt Termingeschäfte der Bank of America im Gegenwert von 75 Billionen US-Dollar. Also, weil ich weiß, sind das Milliarden umgerechnet, nicht? Bei uns die Billionen dort. Aber trotzdem ein hoher Betrag. Und dann heißt es, diese Nachricht ist heute Morgen in den Bloomberg-Nachrichten erschienen. Bank of America hat Termingeschäfte von ihrer Investment-Banking-, Wertpapier- und Emissionsgeschäft Zweigstelle Merrill zu ihrer Aufbewahrungsstelle verschoben, die Zugang hat zu den Diskontfenstern der US-Notenbank und steht unter dem Schutz des FDIC, Bundesanstalt zur Versicherung von Einlagen bei Kreditinstituten. Das heißt, dass die Abdeckung dieser Termingeschäfte der Geschäftsstelle in Europa jetzt von den US-Steuerzahlern gestützt wird. Die Bank of America hat für diese Handlung keine Genehmigung von den zuständigen Behörden bekommen, sondern hat dies in eigener Entscheidung auf Druck von erschreckten Gegenparteien der Termingeschäfte getan. Dies ist eine direkte Risikoübereignung auf den Steuerzahler, also auf uns alle, in Amerika zunächst, aber dann wohl auch bei uns. Eine Übereignung auf den Steuerzahler, die Bank ohne Genehmigung der Regulatoren und ohne Zugang der Öffentlichkeit vollzogen hat. Ja, vielleicht kann Karl Hammann das noch erklären. Ich gebe ihm mal den Artikel später. Ich verstehe das so als Laie, ökonomischer Laie, dass jeder Steuerzahler jetzt haftet für die Einlagen oder Schulden, die Bank und auch die Staaten dann machen. Das Geld wird dann beim kleinen Mann, bei der kleinen Frau geholt. Und ja, deshalb, vielleicht hat man deshalb auch schon einen Zensus veranstaltet kürzlich, wo man wissen wollte, wie viel Hausbesitz oder Wohnungsbesitz jeder Einzelne hat. Ich weiß nicht, ob ihr das auch bekommen habt. Einige sicherlich. Ja, ich denke auch zum Teil, dass diese Wirtschaftskrise zum Teil auch künstlich angeheizt wird, denn nur wenn die Krise so groß ist, wird man auch bereit sein, eine rettende Autorität, eine Weltautorität zu akzeptieren. Übrigens erleben wir die Globalisierung auch im evangelikalen Bereich. Ich sage es nur in einem Satz, es werden immer mehr Verlage, die insolvent gemacht haben, von einem Multimilliardär hier in der Nähe in Haiger aufgekauft. Und dadurch wird es auch theologisch monopolisiert, was nicht gut ist. Es geht alles in eine ökumenisch-charismatische Richtung. Auch die ganzen Zeitschriftenkonzerne, die inzwischen fast alle in einer Hand sind im evangelikalen Bereich. Ich nenne jetzt hier keine Namen, wer Näheres wissen will, kann mich da gerne persönlich fragen. Die kleinen Verlage haben es schwer, ist auch ein Grund, dass ich jetzt hier auch ein Prospekt vom Beispiel Samenkorn Verlag, ist ja das kleinste Korn, ausgelegt habe. Eine kleine unabhängige Verlage, da gibt es noch einige Dutzend, aber die haben es schwer, die Vertriebswege überhaupt zu erreichen noch heutzutage. Deshalb unterstützt doch gerade auch diese kleinen. Die sind dann oft bibeltreuer als die anderen noch. Ja, dann haben wir auch die Warnung wegen Seuchen. Der Herr Jesus warnt auch oder weist darauf hin, was heißt warnt? Ja, er sagt voraus, es werden auch Seuchen kommen. Pestilenz hat es auch Luther übersetzt. Pest, die Pestseuche hat hunderttausende Menschen, Millionen sogar hingerafft. Im Mittelalter, noch bis ins 18., 19. Jahrhundert herein. Auch andere Pocken und Typhus, Cholera. In Haiti ist die Cholera jetzt zum Beispiel wieder aufgetreten aufgrund des Erdbebens und verseuchtes Wasser. Also immer wieder flammen Seuchen auf, aber es gibt vor allem eine Seuche, die sehr viel Kopfzerbrechen und Not macht, das ist AIDS, weil dieses Virus hat eine Eigenschaft, ständig seine Eigenschaften zu verändern, seine Struktur. Das müsste jetzt ein Mediziner vielleicht noch besser erklären, ich bin ja Theologe, habt ihr schon gemerkt, aber die medizinische Wissenschaft erklärt es eben so, nach meiner Kenntnis, dass dieses AIDS-Virus eine Variabilität hat, dauernd seine Struktur verändert, sodass also keine Impfung dagegen wirkt. Das ist das Problem und es wird auch wahrscheinlich in absehbarer Zeit sich kein Mittel finden. Und wir sollten natürlich helfen, wo Menschen betroffen sind, aber AIDS wird überwiegend eben durch Untreue übertragen, durch sexuellen Verkehr. Übrigens sind auch Kondome kein absoluter Schutz. Das ist auch eine Illusion, was da verbreitet wird, durch diese
abstoßende Werbung, die man immer mehr sieht, sondern der wirkliche Schutz ist eheliche Treue oder Enthaltsamkeit. Und viele bezeichnen AIDS deshalb auch schon als neue Lustseuche. Und wahrscheinlich ist es eben auch zumindest ein warnender Finger Gottes, dass man nicht die Gebote Gottes über den Haufen werfen soll. Muss man auch vorsichtig sein, wenn man es heutzutage öffentlich sagt. Wie gesagt, wir wollen Betroffenen helfen, auch seelsorgerlich helfen, wo sie schuldig geworden sind. Aber wir wollen ihnen auch die Warnungen der Bibel nennen. Und zwar in Römer 1, darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Das ist eine ganz klare Warnung vor homosexueller, lesbischer Praxis. Und der Herr kann auch Heilung schenken, Veränderung, hat es oft getan, wo Menschen denken, sie können nur so leben in dieser Form. Es ist kein genetisches, keine genetische Prägung, sondern es ist eine Fehlprägung wahrscheinlich in der Kindheit, die aber heilbar und veränderbar ist durch Jesus Christus. Und so wollen wir auch da seelsorgerlich helfen. Aber heute wird ein Politikum draus gemacht. Nicht? Ein Politikum. Und 2000 aktive Homosexuelle, die haben mehr Einfluss als hunderttausende Christen, die schweigen einfach in unserer Gesellschaft. Das ist das Problem. Wir sollten auch diese Genderideologie nicht kampflos hinnehmen. Lest bitte im neuesten Heft dieses Interview, was wir da alles zusammengetragen haben, an erschütternden Dingen, die laufen. Gender, das heißt eben, dass nicht mehr der Mensch Mann oder Frau ist, wie Gott ihn geschaffen hat, sondern dass jetzt der Mensch selber sein Geschlecht bestimmen will. Und das heißt dann eben auch Homo-Ehe und so weiter und so fort. Also das ist wie Sodom und Gomorra, es ist nicht mehr der Gehorsam gegenüber Gottes Schöpfungsordnungen geboten, sondern eine willkürliche sich Auflehnung gegen alles, was Gott wunderbar in uns hineingelegt hat, von seiner natürlichen Schöpfung her. Ist doch wunderbar, wenn wir unser Mann oder Frau sein annehmen dürfen und Erfüllung haben. Aber der Mensch rebelliert, auch schon durch die Kleidung und alles Mögliche, gegen dieses Geschaffensein. Und das wird am Ende das Gericht Gottes vollends heraufbeschwören. Ja, die Erdbeben, dazu nur ganz kurz der Hinweis. Von den 60er bis 90er Jahren des 20. Jahrhunderts hat sich die Zahl der Naturkatastrophen verfünffacht, lässt sich statistisch nachweisen. Und die Versicherungen, zum Beispiel die Münchner Rückversicherung, hat Zahlen genannt, dass die Schäden im gleichen Zeitraum sogar um das 15-fache gestiegen sind. Also eine laufende Zunahme. Am Ende wird nach Offenbarung 16 Jahre ein Erdbeben sein, so groß, wie es noch nie gewesen ist. Weltweit erreicht man zurzeit jeden dritten Tag ein Erdbeben der Stärke 6 auf der Richterskala erreicht. Also registriert man jeden dritten Tag ein Erdbeben Stärke 6 im Durchschnitt. Und nun komme ich zu dem, was ich am Anfang, ganz am Anfang gesagt habe. Alle 5 Minuten wird ein Christ ermordet, im Durchschnitt, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Das ist der Schnitt. Es wurden jetzt erschütternde Zahlen veröffentlicht. Er ist ja jetzt vor kurzem heimgegangen, David Barrett, der Statistiker, hat großartige Statistiken zusammengetragen über die Evangelisation, auch über Christenverfolgung, soweit man das überhaupt erfassen kann. Es sind natürlich Schätzungen weitgehend, aber doch relativ zuverlässig. Und er hat Folgendes zusammengetragen. Und das war bereits im Jahr 2001, also er hat praktisch den Überblick damals verfasst über die ersten 2000 Jahre des Christentums. Und hat festgestellt, es gab in den ersten 2000 Jahren rund 70 Millionen christliche Märtyrer insgesamt, einschließlich Römisches Reich bis Stalin, Mao, Kim Il-sung, Ceausescu und so weiter. Rund 70 Millionen insgesamt in 2000 Jahren wurden um der Liebe zu Jesu willen getötet. Aber allein im 20. Jahrhundert wurden von diesen 70 Millionen 45 Millionen umgebracht. Nur in diesem einen Jahrhundert. Das ist über die Hälfte. Nicht? Es gibt natürlich auch mehr Menschen, aber trotzdem eine überproportionale Zunahme. Ist das nicht erschütternd? Und ein Zeichen der Endzeit. Und dann stieg die Zahl der ermordeten Christen im 21. Jahrhundert nochmals an. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Man denkt ja, wir leben in einer so harmonischen Zeit, wo alles eins wird. Ja, die Menschheitsbruderschaft kommt, aber von wegen die Verfolgung derer, die es wirklich ernst meinen, die hat zugenommen. Vor allem natürlich in den islamischen Ländern. Mit welcher Grausamkeit hier diese sogenannten Gotteskrieger kämpfen. Das ist übrigens falsch, wenn man Allah hier mit Gott übersetzt. Das ist total missverständlich. Ne? Ich habe das immer mit Allah bezeichnet. Das ist ja die Mondgöttin der Kaaba. Und die Zahl ist gestiegen, bis sie den Höhepunkt erreichte mit 160.000 Märtyrern allein im Jahr 2005. Das ist vor allem auch im Sudangebiet gewesen, in Afrika, in diesem arabischen Halbmond. Und ja, wir können Fragen vielleicht nachher stellen. Danke. Danach ging es etwas leicht zurück, 2010, weil der Sudan ja sich dann geteilt hat. Aber immer noch ist es mit über 100.000 getöteten Brüdern und Schwestern im Jahr erschreckend hoch. Und deshalb kommen wir zu dieser Schreckensstatistik, alle 5 Minuten im Schnitt stirbt ein Christ. Gleichzeitig sagt der Herr Jesus voraus, dass viele abfallen werden vom Glauben, in Matthäus 24, Vers 10 bis 12. Übrigens abfallen, wer kann abfallen? Kann doch nur jemand, der dabei war. Manche sagen ja, ein Christ könne nicht abfallen. Haben Worte dann noch einen Sinn, wenn man so etwas lehrt? Nein. Abfallen kann nur, wer dabei war. Aber dazu werde ich am Samstagabend noch etwas mehr sagen, so Gott will und wir leben. Ich will hier an dieser Stelle nur erwähnen, dass sich der Glaubensabfall der Einzelnen zum Glaubensabfall der Kirchen summiert. Die Einzelnen und die Kirchen. Es gibt natürlich in vielen Kirchen immer noch echte Gläubige, aber man muss immer in jeder Kirche, wo man ist, 2 Dinge prüfen. Wie sieht es vor Ort aus in meiner Ortsgemeinde? Wird danach das unverfälschte Evangelium verkündigt? Und wie sieht es an der Spitze aus? An der Spitze der EKD, an der Spitze der Dachverbände, Allianz, Gnadau, Bund der Baptisten und Brüdergemeinden und so weiter und so fort. Wie sieht es an der Spitze aus? FEG und was man jetzt alles nennen könnte. Das ist ja so eine Salamitaktik. Erst wird die Frauenordination eingeführt, ein paar Jahre später die Homo-Ehe. So hat man es in Landeskirche erlebt und so kommt es wahrscheinlich Schritt für Schritt auch in den Freikirchen. Ich will das jetzt nicht auf eine Stufe stellen, ja, aber wir können gerne darüber diskutieren, wer das anders sieht, das mit der Frauenordination. Aber es ist ganz klar, dass der Herr Jesus und auch der Apostel Paulus hier klare Aussagen haben, was die Lehr- und den Leitungsdienst durch die Frauen angeht. Den kann es nicht geben, gemäß Epheser 5, über den Mann, den Lehr- und Leitungsdienst. Das ist eine klare Schöpfungsordnung. Lest mal Epheser 5, wo es heißt, der Mann ist das Haupt der Frau. Sonst würde die Hauptstellung verkehrt, wenn es die Frau gemeindeleitend und lehrfestlegend tätig ist. Ich denke, wegen Homo-Ehe, das brauche ich jetzt in diesem Kreis nicht begründen. Das andere ist leider auch in evangelikalen Kreisen auch nicht mehr klar. Wir hatten aber vor einiger Zeit einen Artikel von Thorsten Brennscheid auch über diese Frage und von anderen auch hier unter uns ist. Ja, der Glaubensabfall der vielen Einzelnen summiert sich zum Glaubensabfall der Kirchen. Und das ist leider Tatsache. René Pasch hat einmal in seinem Buch Die Wiederkunft Jesu Christi geschrieben, die große Hure ist die abgefallene Kirche, die Jesu Christi Eigentum zu sein gelobte und nun mit der Welt Ehebruch treibt. Sie ist das Sinnbild der verweltlichten Religion, das weltliche System geistlicher Verwirrung, heuchlerischer Wollust und kirchlicher Korruption in ihrer ganzen Scheußlichkeit. Zitat Ende. Nun prüft einmal, wie oft schon Kirchen mit dem Staat mitgezogen sind, ob es rechtspolitisch war früher oder jetzt linkspolitisch oder in andere Richtungen. Heute ist eher linkspolitisch, aber es soll überhaupt nicht die Politik im Vordergrund stehen. Wir leben auch nicht außerhalb der Polis. Nicht? Das wäre auch Schwärmerei. Wir haben einen Einfluss, als Licht und Salz hineinzuwirken in unsere Gesellschaft. Aber wir sollten keine Parteipolitik als Christen oder Kirchen auf unsere Fahnen schreiben. Die Babylonkirche der Endzeit vertauscht Gottes Geist mit dem Zeitgeist. Sie passt sich den Zeitentwicklungen an, was gerade modern ist, was an der Regierung ist, je nachdem. Sie öffnet sich auch für Götzendienst, so wie jetzt in Assisi, solche Friedenstreffen. Da haben ja sämtliche evangelische Kirchenleitungen, Anglikaner, Lutheraner, Calvinisten, Methodisten, Baptisten, also die Dachverbände, ja, die führenden, mitgemacht. Ich habe jetzt auch gehört, es sollen auch Evangelikale dort gewesen sein, aber da warte ich noch auf nähere Informationen. Die Babylonkirche der Endzeit ist auf Geld und Macht aus, äußerlich prachtvoll, aber innerlich tot. Man will ja heute alle zusammenschweißen, um viele Muskeln zu zeigen gegenüber dem Atheismus, wie man sagt. Aber die Gemeinde Jesu ist keine konstruierte Organisation, sondern ein lebendiger Organismus, ist der Unterschied. Organismus ist etwas Lebendiges, wo der Geist Gottes wirkt. Die Organisation ist etwas, was Menschen so aus Machtstreben zusammenzimmern wollen, dass alle eins seien, das ist die große Parole. Ja, wir sind sowieso eins, die wir zum Beispiel hier sind, soweit wir wiedergeboren sind durch den Herrn. Da müssen wir uns jetzt nicht zu einer machtvollen Organisation vereinigen. Jeder möge in seiner Gemeinde vor Ort Jesus dienen. Aber ich bin ganz dagegen, inzwischen hier große Dachverbände aufzubauen, weil da immer wieder sich irgendein kleiner Papst dann hinsetzt und die Sache von oben her unterwandert. Die Dachverbände werden von oben her unterwandert. Der Fisch fault vom Kopf her. Es wäre auch einiges zu sagen über falsche Zeichen und Wunder, aber ich denke, da wird auch Bruder Ebertshäuser als Fachmann noch einiges ergänzend dazu sagen können, sobald er kommt. Die Gesetzlosigkeit, der Herr Jesus warnt vor der Gesetzlosigkeit. Dazu habe ich mal eine Todesanzeige verfasst, aber das ganz kurz zusammengefasst. Todesanzeige für das christliche Abendland. Zuerst wurde die Gotteslästerung freigegeben. So war es etwa in Deutschland. Ja. Dann die Pornografie, dann die Abtreibung. Jetzt folgen Homosexualität und Lesbianismus und bald auch Polygamie und Euthanasie, Inzest und Sodomie. Diese Reihenfolge ist zwangsläufig. Wenn die letzte Stufe erreicht ist, dieser Abwärtsentwicklung, dann befindet sich die Menschheit im gleichen Zustand wie die Zeitgenossen Noahs vor der Sintflut. Das sagt der Herr Jesus ja auch, es wird sein wie in den Zeiten Noahs. Und wie die Städte Sodom und Gomorra vor ihrem Untergang. Denke an Lots Frau, heißt es auch mal an der Stelle. Dann schaut nicht zurück. Dann gibt es nur noch eine Steigerung nach unten, nämlich die weltweite offene Anbetung Satans und seines Sohnes des Antichristen, die vorbereitet wird durch eine weltweite Vernetzung, Stichwort Globalisierung, durch eine Religion der Beliebigkeit, auf Lateinisch Pluralismus, hat doch jeder Recht, jede Religion, Kirchentag, der große Markt der Möglichkeiten, und durch den immer offensichtlicher werdenden Kampf gegen Jesus Christus als den einzigen Weg zu Gott, dem Vater. Darum geht's. Allein Jesus Christus. Es hat mal ein führender Evangelikaler einen Vortrag gehalten beim Europatag in Stuttgart. Der hat einen sehr schönen Vortrag gehalten, Europa braucht Christus. Aber er hat mit keiner Silbe gesagt, allein Jesus Christus ist der Weg. Und er hat zusammen, ist da aufgetreten, es war Parzani, mit Kommunisten, mit interreligiösen Vertretern, Chiara Lubitsch von Focolare und. Alles schön in einer Reihe mit den katholischen Bischöfen. Und ich war als Beobachter dabei, habe das selber den ganzen Tag mir angehört, wie sie dann da Polonaise getanzt haben mit den Katholiken und allem zusammen durch den Saal, 10.000 Leute. Am Schluss haben sie die große Weltverbrüderung gefeiert. Ja. Und da hat Parzani gesagt, Europa braucht Christus, aber er hat nicht gesagt, allein Jesus Christus, dann hätte er das nicht mitveranstalten und dort reden können. Ich will jetzt hier gar nicht jetzt jemanden an Pranger stellen, aber wir müssen doch wachsam sein, wenn unsere führenden Leute, oder ja, unsere vielleicht mit Fragezeichen, aber wenn führende Leute, die auch zum Teil eine gute Botschaft haben, unbestritten, ja, aber wenn die plötzlich einen Kurs einschlagen, wo man nur sagen kann, alle Wege führen nach Rom. Und ich darf euch aus meiner eigenen Biografie sagen, auch vieles falsch gemacht, deshalb habe ich nicht das Recht, auf andere zu zeigen, möchte das auch nicht. Aber doch bin ich sehr enttäuscht worden über manche meiner Lehrer, von denen ich im Studium noch und danach viel gelernt habe und die plötzlich auf den Zug nach Rom aufgesprungen sind. Und das erleben wir bei immer mehr Evangelikalen. Das hat offenbar eine ungeheure Zug- und Faszinationskraft, dieser weise Mann, der da in Rom sitzt. Aber dazu wird unser Bruder Ramel sicherlich als ehemaliger katholischer Priester noch einiges uns sagen diese Tage. Lasst euch nicht verführen. Ich denke, dass in Rom wahrscheinlich der falsche Prophet sitzt und in New York wahrscheinlich das Tier aus dem Meer sich zentrieren wird, diese Weltregierung. Das sind nur Vermutungen, aber wir wollen da wachsam sein. Und die Hure Babylon, das ist die abgefallene Kirche aus allen Konfessionen und Denominationen. Und das geht aber mitten durch die Gemeinden auch zum Großteil hindurch. Babylon kann auch mitten durch unser Herz gehen. Deshalb müssen wir den Sauerteig der Sünde immer wieder ausfegen lassen durch das Blut Jesu Christi, wo er uns am Kreuz von Golgatha Vergebung der Sünden schenkt. Das ist die entscheidende Basis. Und dann zu Hause sein im Wort Gottes, treu im Gebet bleiben, damit wir nicht verführt werden. Ja, ich möchte schließen mit einem positiven Zeichen. Das ist die Weltmission. Die Weltmission, liebe Geschwister, geht auch weiter. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, es gibt mehrere parallele heilsgeschichtliche Linien. Und die laufen parallel. Diese heilsgeschichtlichen Linien, ich wiederhole es nochmal, das ist die Israellinie, die Gemeindelinie, die Missionslinie, die Verführungslinie, die Gerichtslinie. Das läuft aber alles parallel. Also manche sagen ja, es gibt nur Verführung, keine Mission mehr. Es ist falsch, es gibt immer noch Mission. Und andere sagen, es gibt nur noch Erweckung in der Endzeit, Halleluja, und Verführung nicht und merken selber, dass sie gar nicht, dass sie in der Verführung drinstecken mit ihrer Schwärmerei. Nein, liebe Geschwister, es läuft parallel. Und da ist die Weltmission auch vorhanden, neben aller Verführung, was der Herr nennt. Und wir erleben trotz gleichzeitig zunehmender Christenverfolgung und Verführung und Aufbrechen der Gerichte auch, erleben wir gleichzeitig trotzdem eine Zunahme der Weltmission. Auch da hat David Barrett, der vor kurzem heimgegangen ist, mit über 80 Jahren, in seinen weltweit geschätzten und bekannten Statistiken einige Zahlen veröffentlicht. Ich kann nur einiges hier nennen. Zum Beispiel Mitte der 90er Jahre wurden jährlich 62 Millionen Bibeln verbreitet und im Jahr 2010 jährlich bereits rund 80 Millionen Bibeln. Wunderbar, viel davon machen die Gideons übrigens. Ich habe ja auch ein Gideon Neues Testament, sehr handlich, brauche aber gute Augen, aber das kann man gut verteilen. Es gibt momentan rund 50.000 christliche Zeitschriften weltweit, natürlich mit unterschiedlicher Qualität, unterschiedlicher Tendenz, muss man auch dazu sagen. Und es erscheinen jedes Jahr circa 25.000 neue christliche Bücher. Auch sehr unterschiedlich. Aber was alles so christliche Aussagen hat, wo Jesus vorkommt, zumindest vom Namen her. Also es wird alles jetzt hier zusammengefasst. 25.000 Titel, das ist wahrscheinlich viel zu viel, aber ich trage da leider auch einiges dazu bei. Aber, naja. Weltweit existieren über 4.000 christliche Fernseh- und Rundfunkstationen, über 4.000. Vor allem in Amerika und Ländern, die damit zusammenhängen, aber auch bei uns gibt es Rundfunkstationen. Es gibt immer mehr christliche Sender, auch über Internetradio, das ist die kommende Tendenz. Das Internet hat viele Schattenseiten, aber es hat auch eine Möglichkeit, das Evangelium zu verbreiten, die es früher nicht gab, sogar hinein hinter Stachel. Träte in arabische Länder und kommunistische, wo das sonst gar nicht möglich wäre, Missionare offiziell hinzuschicken.
Und die Zahl der Hörer und Zuschauer christlicher Sendungen, naja, ob die das jetzt alle sehen, aber das sind jetzt Zahlen, ist von 750 Millionen im Jahr 1995 auf 2,7 Milliarden, so laut Barrett, mit Vorsicht jetzt zu genießen, gestiegen. 2,7 Milliarden können also wohl theoretisch solche Sendungen hören oder hören die auch. Ja, aber es ist natürlich eine kleine Herde, die sich bekehrt. Nicht jeder Hörer ist dann auch schon ein Nachfolger. Wollen deshalb diese Zahlen auch nicht falsch verstehen. Weltweit gibt es, das weiß man inzwischen, mindestens 6.500 Sprachen. In älteren Auflagen meiner Bücher wusste man nur von 6.000 Sprachen. Jetzt muss man das also aktualisieren, diesen Punkt. 6.500 Sprachen inzwischen schon entdeckt. Und die Bibel oder Teile wurden in bisher rund 2.500 Sprachen übersetzt, was ich ja schon erwähnt habe. Gospel Recordings, diese Schallplatten und CD- und Kassettenmission, hat die rettende Heilsbotschaft inzwischen bereits auf 5.000 bis 6.000 Sprachen veröffentlicht. Eine enorme Arbeit, wo man auch sieht, ja, es ist vorangeschritten und der Herr wird bald kommen. Das Thema Israel lasse ich jetzt weg, da haben wir ja schon einiges gehört. Der Feigenbaum, wenn er treibt, ja, und die Blätter treibt, dann wisst, dass die Zeit nahe ist. Da wollen wir wachsam sein. Ja, ich hoffe, es war jetzt nicht zu viel auf einmal. Man kann es ja auch nochmal in Ruhe nachhören. Und entscheidend ist aber, das möchte ich ganz eindringlich nochmal ins Herz legen, dass wir sehen, wie Gottes Wort sich erfüllt. Das ist auch eine ungeheure Glaubensstärkung. Ich bin ganz fröhlich dabei, auch bei diesen Endzeitzeichen, weil ich sehe, Gott existiert. Er hat seinen Boten eingegeben, das zu schreiben. Die Bibel ist wirklich erfüllte Prophetie in sehr vielen Stellen, die sich vor unseren Augen sogar erfüllt. Wir leben in einer ganz besonderen Zeit, wo die Endzeitprophetie sich erfüllt. Noch haben wir hier Freiheit, das Evangelium zu verkündigen. Und wir wollen diese Chance nutzen. Wir brauchen noch viel mehr Straßenevangelisten zum Beispiel. Es sind einige hier unter uns. Vielleicht beruft der Herr auch noch weitere, setzt euch in Verbindung mit diesen Brüdern, die sitzen zum Beispiel ganz hinten, sehe ich einige. Also wir müssen auch hinausgehen auf die Straßen, an die Zäune und Hecken, damit noch viele gerettet werden. Wir wollen ja keinen Heilsegoismus entwickeln und sagen, Hauptsache, ich habe eine himmlische Hoffnung, ich habe Schäfchen im Trockenen, sondern wir müssen uns klar sein, jeder, der nicht zu Jesus umgekehrt ist, kommt in die ewige Verdammnis. Wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlischt. Das ist nicht so, wie es die Welt sich so vorstellt, so lustig dort, sondern im Gegenteil, es ist ein Ort ewiger Qual, ewigen Getrenntseins von Gott. Aber wie schön, wenn wir die himmlische Herrlichkeit erleben dürfen, wenn wir bei unserem Herrn Jesus Christus sein dürfen, ihn schauen dürfen von Angesicht zu Angesicht. Ja, darauf freue ich mich auch und ich hoffe, dass viele von uns oder alle von uns diesen Weg gehen mit Jesus Christus ins himmlische Jerusalem.